Orkenspalter TV labert ist ein Projekt des Rollenspiel- und Nerdkram-Kanals Orkenspalter TV. In diesem Podcast findet ihr kuratiert alle Let's Play-Folgen aus unserem YouTube- und Twitch-Programm, die wir für hörspielwürdig halten. Und außerdem Formate, in denen Maigi und Nico über Pen & Paper oder Star Wars reden. Noch viel mehr Podcasts und Early Access gibt es für unsere Supporter auf patreon.com/orkenspalter-tv.
Hallo und willkommen, ihr alle da draußen und auch Nico.
Hallo ich. Und hallo Maigi.
Zu The Good Batch, unserem Podcast-Projekt, bei dem wir alles an Bewegtbildmaterial zu Star Wars in der In-World-chronologischen Reihenfolge schauen, besprechen und dabei versuchen, die positiven Elemente hervorzuheben.
Sehr schön gesagt, wie immer.
Wir haben sowas wie eine Einleitung gemacht.
Heute machen wir eine kurze Folge, denn die Substanz lässt nach in der Serie, über die wir momentan sprechen. Die Serie ist The Bad Batch, nach der wir uns quasi benannt haben. Die Serie, in der wir einige kaputte Klone verfolgen, die nach dem Sturz der Republik versuchen, zurechtzukommen und durch deren Augen wir den Umbau des Alten ins neue System erleben. Richtig?
Ja, und wir sind jetzt an dem Punkt angekommen, wo mehrere große wichtige Dinge passiert sind, wie die Aufteilung der Truppe mit Verräter, die Rückkehr nach Kamino, der Untergang von Kamino. Und deswegen sind es jetzt eher so nicht wirklich Metaplot-lastige, man könnte sagen Monster of the Week, aber es ist eher Problem of the Week-Folgen.
Wir sind jetzt in Staffel 2 von 3 Staffeln von The Bad Batch. Und wir reden heute über die ersten 4 Folgen dieser Staffel. Das sind Spoils of War, Ruins of War, The Solitary Clone und Faster. Und eine dieser Folgen mag ich. Dazu kommen wir dann gleich noch, welche das denn ist. Die Überraschung nehme ich jetzt nicht vorweg.
Ja, alle von denen haben durchaus Dinge, die ich mochte. Einzelne Szenen und Ideen. Aber eine davon sticht heraus.
Das Problem ist, dass wir erstmal jetzt nach einer langen Pause in der zweiten Staffel den Status quo wieder erklären müssen. Das heißt, wir müssen erstmal zeigen, wo sind alle Figuren in ihrem Leben. Und das braucht nun mal Zeit und da passiert eben nicht so wahnsinnig viel an originellen Dingen. In den ersten beiden Folgen, sind doch Befolge, also die beiden Off-War-Folgen, geht es um einen relativ langweiligen Einsatz, den die Klone, den die Bad Batch fliegen müssen. Sie wohnen ja immer noch bei einer trandoshanischen Schurkin auf Ord Mantell, in Ord Mantell City. Das ist Sid. Aber die stellt ihnen jetzt eine Piratin vor mit dem Namen Phi Genoa.
Ja, es ist ein Star Wars Name.
Das ist eine Frau mit Rasterlocken, die erstmal nicht so wirklich viel Charakter für mich transportiert. Da ist halt eine neue Figur und sie ist auch eine Piratin oder Schmugglerin.
Und sie ist neugierig, sie findet die Klone spannend.
Ja, und sie findet irgendwie auch Tech spannend. Ne? Die meisten Frauen haben irgendwie was für Tech übrig. Interessant. Ne?
Das stimmt, sie flirtet mit ihm ein bisschen.
Ja, hat das nicht Sid auch schon immer gemacht?
Das kann sein, aber eher auf eine nicht ernst gemeinte Art und Weise.
Naja, ich habe mich ja gefragt, warum brauchen wir jetzt nochmal eine andere Auftraggeberin für einen Auftrag, wenn wir schon Sid haben. Aber das wird dann später in der Staffel noch relevant, denke ich.
Ja.
Also, wir kriegen jetzt einen neuen Auftrag und der Auftrag ist: Auf dem Heimatplaneten von Count Dooku beschlagnahmen die Imperialen gerade alles, was in seinem Besitz war und auch was er von anderen Leuten geklaut hat. Also alles, was Count Dooku in seinem Palast hatte, geht gerade an den Imperator direkt. Da sind mehrere Speditionen damit beauftragt worden. Also die haben da so Überseecontainer aufgestellt, ne, so riesige Container, und die werden jetzt von riesigen Frachtern abgeholt und die Klone sollen gucken, ob sie da nicht nochmal was Wertvolles rausziehen können, bevor das alles weg ist. Also reisen sie nach Sereno zum Palast von Count Dooku.
Ja, ein Planet, der immer unweigerlich, während wir das gucken, zu Schinkenwitzen führt, wegen Serrano-Schinken.
Ja,
weil wir 12
das sparen sind. Wir uns heute aber. Ich habe überschlagen, es gibt noch, oder unterschlagen, es gibt noch einen Cold Open, einen Anfangs-Indiana-Jones-Moment, wo sie auf einem Krabbenplaneten vor Krabbenleuten fliehen.
Ja.
Und da auch irgendwas klauen.
Sind das Krabbenleute oder einfach nur Krabben?
Ich denke, es ist einfach nur Krabbenmonster.
Ja.
Aber man weiß es nie so genau. Vielleicht sind es auch Krabbenleute. Vielleicht, wir wissen nicht, was sie so aufgebracht hat. Vielleicht gab es vorher eine Szene mit einem diplomatischen Eklat. Oder Wrecker hätte die Krabbenprinzessin heiraten sollen, hat sich dann zurückgezogen. Was weiß ich. wichtig in der Szene ist, dass es eine Einladungs-Action-Szene ist, damit wir ja nicht mit Gelaber anfangen. Und dass Omega ihre Hausaufgaben machen muss, weil sie alle imperialen Raumschiffe auswendig lernen muss und was die so können und was für Schwachstellen sie haben, weil das vielleicht noch wichtig wird im Verlauf der Folge. Mhm. Naja, wir müssen jetzt nicht ins Detail gehen, was da alles so passiert. Sie nehmen Omega mal wieder mit, weil es ja eine einfache Mission sein soll. Da sind jede Menge andere Klone und Stormtrooper. Sie schaffen es, an Bord eines dieser Container. Ne? Teilweise, sie werden getrennt. Und dann hebt er aber ab mit dem Frachter. Aber sie kriegen es hin, dass dieser eine Container abgekoppelt wird und abstürzt auf den Planeten zurück. Beziehungsweise, das wollen sie gar nicht. Ne? Sie wollen ja einfach die Sachen, die da drin sind. Aber es läuft darauf hinaus, dass sie mit dem Container abstürzen und dann an einem Felsüberhang hängen und immer noch weiter abstürzen. Tech wird schwer verletzt, er bricht sich das Bein. Und sie werden von einem Einheimischen dann aufgelesen, der hilft ihnen gegen die bösen Imperialen, die sie verfolgen. Während, ich glaube, Tech und Echo und Omega sind in dem Container. Mhm. Und Wrecker und Hunter sind die Ablenkungsleute, die dafür sorgen, dass Chaos gestiftet wird, damit die anderen mit der Beute entkommen können. Aber es läuft eben darauf hinaus, dass die dann durch den Wald gejagt werden von Klonen auf Speederbikes und von Jägern und dann eben bei einem alten Mann Unterschlupf finden, der dann noch irgendwo in der Nähe des Palastes eine Hütte im Wald hat.
Ja, es scheint so ein bisschen wie der, also hätte er sich im privaten Park von Dooku eingenistet, aber ja. Der erzählt dann ein bisschen, ja, wir Leute hier auf Sereno haben ja mehr Kultur als nur Dooku und wir waren auch seine Opfer und das ist so ein, guck mal, sie sind doch alle gleich, egal auf welcher Seite, Moment.
Genau, es ist Roma.
Ja.
Roma, ein Mann, der sieht aus, als könnte der Bruder von Count Dooku sein, also ein bärtiger alter Typ.
Ja, offensichtlich sehen alle Leute auf Sereno so aus.
Ja. Sie sind alt und bärtig. Mhm. Auch die Frauen.
Mhm. Und die Kinder.
Und die Kinder. Ja. Okay, ich weiß nicht, ob wir jemals andere Serenoianer sehen, außer Count Dooku und Roma. Ich glaube nicht, ne?
Nein, ich weiß es nicht. Ansonsten sehen wir hier vor allem den Klontruppler. Und den Anführer von denen, Captain Wilco. Weil wir haben noch eine Abschlussszene, die uns zeigen soll, wie böse der Vizeadmiral Rampart ist, ja, der einer der Gegenspieler ist.
Aber erstmal, also der Kern der Folge ist halt dann die Interaktion mit Roma, der dann auch versucht, so ein bisschen das Kind in Omega zu wecken. Der schenkt ihr ein Kaleidoskop und sie fragt, was das alles gut ist. Und er sagt so nix, es ist zum Spielen. Und Tech repariert irgendwie seinen Fernseher oder so. Der hat irgendwas ist kaputt bei ihm, wo Tech repariert ist. Und im Gegenzug rettet Roma Tech vor den sie verfolgenden Klonen. Und dann gehen sie nochmal zurück zu dem Container. Oder Omega geht zurück, weil sie sich denkt, hey, die Mission kann ja nicht von Arsch gewesen sein. Wir müssen ja irgendwas aus dem Container rausziehen. Aber am Ende, ich glaube, sie kommen dann mit leeren Händen raus. Ne? Also sie geben das dann auf. Und Roma sagt auch, ich will das Zeug auch gar nicht zurück. Ihr könnt das, lasst es zum Imperium. Das hat Count Dooku auch unrechtmäßig an sich gebracht. Und am besten, das Imperium hat das. Wir wollen damit nichts zu tun haben. Ja, ja. Okay.
Es ist eben auch so, dass Omega noch versucht, irgendwie die Sachen da rauszuholen, obwohl es gefährlich ist. Und dann hinterher sagt, ja, es tut ihr so leid und sie will irgendwie den Leuten zurückzahlen, dass sie aufgenommen haben, weil viele Leute hinter ihnen her sind, nur wegen ihr und so etwas.
Naja.
Und dann kriegt sie gesagt, hey, das ist nicht, du musst uns überhaupt nichts zurückgeben. Es war die richtige Entscheidung, dich mitzunehmen und du gehörst zu uns. Egal, ob du jetzt irgendwie hier an den Container sicherst oder sonst irgendetwas, du musst nur du sein. Also sehr, sehr, genau. Sehr wholesome.
Sehr wholesome. Zwischendurch überhört sie halt, dass die anderen sagen, wir kriegen können unser normales Leben nicht weiterführen, weil wir uns um dieses blöde Kind kümmern müssen die ganze Zeit. Und natürlich ist das nicht so gemeint.
Sie sagen nicht blödes Kind.
Ja. Die Folge ist in diesen paar Sätzen auch schon beschrieben. Also die Doppelfolge, das waren jetzt schon 50 Minuten. Die hat sehr viel Piu-Piu und wir stürzen ab und wir klettern irgendwo lang und dann werden wir verfolgt und dann kommen Speeder und dann crashen wir mit dem Speeder in den Jäger und dann schießt Tech mit einem E-Web-Geschütz den V-Wing ab und was weiß ich. Aber so Plot ist da, Story wenig.
Ja.
Und es ist sehr hübsch, das sagen wir fast immer. Ne? Also gerade in die Szenen auf dem Frachter, da finde ich die Beleuchtung unglaublich gut.
Also auch alles, was mit Raumschiffen und einfach nur Umgebung, Atmosphäre, also nicht Stimmung, sondern einfach tatsächlich Gasgemisch um einen Planeten zu tun hat, wenn sie durch Wolken fliegen und sowas, ist unglaublich hübsch.
Ja, aber ich würde trotzdem sagen, die Folge kann man sich schenken. Also wenn man das jetzt im Zusammenhang guckt für relevante Folgen, bis auf die du von dir schon geteaserte Endszene, wo wir dann nämlich sehen, dass Wilco zu Rampart kommt, der offensichtlich hier hingeschickt wurde, um rauszufinden, was hier passiert ist, warum hier Leute die Übergabe von Count Dookus Schatz nach Villa Palpatine sabotiert haben. Und dann sagt der Wilco, ja, das waren hier die Clone Force 99, die sind gar nicht tot. Wir dachten, die wären auf Kamino umgekommen. Aber da sind sie. Und was sagt Rampart dazu?
Das geht aber nicht. Ich habe nämlich Tarkin gesagt, dass die tot sind. Mhm. Und wenn das jetzt rauskommt, dass das nicht so ist, dann kriege ich Ärger. Also fälsch gefälligst diesen Bericht.
Ja, und Wilco sagt, sowas mache ich nicht. Ich bin ein ehrenvoller Klon. Ja.
Und dann sagt Rampart, und ich habe eine Waffe. Und er schießt ihn.
Und wirft ihn in den Abgrund runter. Mhm. Was natürlich keinen neuen Papierkram erzeugen wird und irgendwelche Lücken in seiner Story. Ja? Also
offensichtlich ist es weniger ein Problem zu erklären, dass ein Klon verschwunden ist.
Ja, Wilco ist der Einzige, der die Clone Force 99 gesehen hat, offensichtlich.
Wahrscheinlich wird er einen nach dem anderen irgendwie lang gehen. Bist du bereit, den Bericht zu fälschen? Bist du bereit, den Bericht zu fälschen? Bist du bereit, den Bericht zu fälschen?
Du bist der neue Captain. Du bist bereit, den Bericht zu fälschen. Okay. Ja, aber wir sehen ja schon, mit seinem Verhalten bringt er die Klone immer mehr gegen sich auf. Mhm. Das ist das einzig Relevante in der Folge, würde ich sagen. Jetzt mit Omega, die nicht weiß, ob sie jetzt dazugehört oder nicht. Das ist ja, das haben wir ja ständig.
Ja.
Das ist ja nichts Neues.
Das ist nur, um zu wiederholen, wie die Beziehungen zwischen den Leuten sind.
Und Roma, ich weiß auch nicht so richtig, ob der jetzt so viel Message hat. Die Sache ist, ja, wir waren nicht alle böse, wir sind ja auch Opfer, okay, ja. Aber wieso lasst das Imperium diese Kriegsbeute haben? Also, nee. Dann sprengt es lieber in die Luft, bevor das Imperium sie bekommt, oder?
Hm. Nicht? Naja, weiß ich nicht. Auch nicht so einfach. Haufenweise Geld, in welcher Form auch immer das hier ist, so goldbarrenmäßig.
Ja, das meiste, was wir sind, sind Credits. Einfach diese üblichen Cred-Sticks mit so kleine, ja, wahrscheinlich aus Gold bestehende. Wir wissen gar nicht genau, was das für Metall ist. Ich weiß, dass es in verschiedenen Versionen gibt, also Gold, Silber, Bronze oder so. Ne?
Und sie unterschiedlich wert sind, ja. Aber, ja.
Oder ist das goldgepresstes Latinum?
Nein, falsches Universum. Das Latinum hat sich verflüchtigt. Das ist nur noch das wertlose Gold übrig.
Was macht man mit Latinum eigentlich?
Die Latinum ist nur wertvoll. Entschuldigung, jetzt
hier. Das ist Star Trek.
Ja, es ist nur wertvoll, weil Latinum nicht replizierbar ist. Mhm. Das kannst du nicht aus dem Replikator erschaffen. Das heißt, es ist wertvoll durch seine Einmaligkeit und durch seine Seltenheit.
Mhm. Und Gold kannst du natürlich im Replikator erschaffen, weil Gold nicht so schwer
zusammenzubauen. Nicht so problematisch ist.
Was ist denn so kompliziert in Latinum?
Das weiß ich nicht. Es ist nur gesetzt, dass es nicht replizierbar ist.
Naja, okay, gut. Aber das gibt es bei Star Wars nicht. Da gibt es scheinbar nur noch mehr Geld, auf dessen Suche wir sind.
Geld.
Und
in der sehr schöne Anspielung.
In der nächsten Folge, The Solitary Clone, der einsame Klon, gucken wir dann, wie geht's unserem anderen Hauptcharakter, also dem abtrünnigen Bad Bachelor Crosshair, der inzwischen auf Coruscant lebt, nachdem er, ich glaube, 32 Rotationen auf Kamino festhing und dann erst gefunden wurde als einziger Überlebender der Bad Batch. Und offenbar hat er nicht gesagt, dass die anderen noch leben.
Das stimmt, ja.
Was natürlich für ihn spricht.
Und wir haben hier eine Eröffnung, die auf einem Planeten namens Desig stattfindet, wo der imperiale Gouverneur, der hingeschickt wurde, von Aufständischen gefangen genommen wird, die dann sagen, wir schließen uns nicht dem Imperium an, hier, das ist unsere eigentliche Gouverneurin, die hierher gehört. Und sie hat eine Armee von Battle Droids, von Kampfdruiden.
Von Assassinen-Druiden sogar, also von den B1-Druiden, die
Die
B1 sind die normalen, aber sie hat auch noch die coolen.
Ja, also sie hat die ganze Charge, hat auch Druidikas und die Assassinen-Druiden.
Stimmt. Das ist eine Folge, in der wir nochmal das Gleiche erleben, was wir in jeder zweiten Clone Wars-Folge hatten, nämlich Klone gegen Kampfdruiden. Und irgendwie hat wahrscheinlich Dave Filoni gesagt, jetzt sind die so viel schöner, die Modelle und was wir hier machen können. Lass uns doch nochmal eine klassische Clankers gegen Klone-Folge haben, wo wir alles nochmal sehen, was so typisch ist für diese Auseinandersetzung. Aber da, bevor wir da hinkommen, Gouverneur Grotton wird als Geisel genommen von einer Frau, von der wir später erfahren, dass sie eine Freundin von Mina Bonteri ist.
Ja.
Die ja die Anführerin der netten Separatisten war. Ne?
Ja, eine Freundin von Padme.
Und die Mutter von Lux Bonteri, der irgendwo bei Saw Gerrera jetzt rumhängt, glaube ich.
Ja, und zwischendurch mit Ahsoka geflirtet hat.
Ja. Jedenfalls, die nimmt dann diesen Gouverneur gefangen und will vom Imperium sich damit erpressen, dass sie in Ruhe gelassen wird. Und das Imperium sagt, ja, dann schicken wir doch mal Crosshair dahin. Und Crosshair zusammen mit Commander Cody.
Ja, ich finde es auch großartig. Cody hat jetzt nicht mehr die Rüstung in den Farben und mit den Abzeichen, die er unter Obi-Wan hatte.
Er ist nicht mehr gelb.
Ja, ja, er sieht aus wie jeder andere Klon, aber Crosshair erkennt ihn sofort und sagt, Cody, du bist also hier. Okay, haben die noch irgendwie für uns nicht sichtbare Tätowierungen oder ein Abzeichen irgendwo? Naja.
Ich hab's vergessen, haben wir Cody in Staffel 1 gesehen oder haben wir Cody zum letzten Mal gesehen, als er versucht hat, Obi-Wan umzubringen?
Ich erinnere mich nicht, dass er in Staffel 1 gewesen wäre. Nee. Also ja, ich glaube, selbst wenn hat er dann offensichtlich nichts Wichtiges gemacht.
Zumindest hat er bei uns keinen bleibenden Eindruck hinterlassen, der Cody. Commander Cody ist eine Anspielung auf Commando Cody, eine Serie, die George Lucas als Kind gut fand.
Ja, eine von diesen Serials. Ja. Ja. Und der, glaube ich, auch einen Backpack hatte, einen Jetpack oder sowas.
Ich glaube, das war so eine Rocketeer-Geschichte, ja. Aber also, ich habe das nie gesehen, was weiß ich. Das ist ja aus den 40ern oder 30ern, ich habe keine Ahnung.
Also, was ich an dieser Folge mochte, ist eine Szene, nämlich wie sie einen Panzer stürmen und Crosshair eben abwartet, bis der genau das Rohr auf ihn ausrichtet, um das Rohr runterzuschießen. Und dieser Schuss und wie das immer schneller wird und die Spannung steigt und vor allen Dingen das Geräusch, dieses Flump-Flaschengeräusch, als der Schuss da reingeht, das war eine gute Szene.
Das stimmt. Also du bist schon vorgesprungen zu diesem Angriff auf die Burg von der Separatistentante.
Ja, sie fliegen hin, sie behaupten, sie machen Verhandlungen, das glaubt ihnen aber keiner, sie werden abgeschossen.
Genau. Sie kommen mit der Absicht dahin, das zu stürmen und das eskaliert sehr schnell. Mhm. Wichtig ist, glaube ich, in der Folge vor allem halt die Beziehung zwischen Cody und Crosshair. Mhm. Weil Cody hat ja noch seinen Chip, Crosshair nicht.
Ja.
Und Crosshair ist trotzdem der die ganze Zeit voll auf Linie ist mit dem Imperium, obwohl er man merkt, dass er nicht glücklich ist da. Also er hat jetzt seine Kaserne auf Coruscant. Mhm. Er kriegt noch nicht wieder ein Kommando. Er wird Cody unterstellt als sein Henchman, ja, als der Mann fürs Grobe für Cody. Und er ist immer alleine in der Messe. Und also wenn er in der Kantine ist, gehen alle anderen Klone weg. Keiner mag ihn. Er ist total einsam. Es hat eine scheiß Stimmung für ihn. Also läuft so Blade Runner muss ich die ganze Zeit.
Stimmt,
es ist immer Abenddämmerung. Also die ganze Zeit, wenn er auf Coruscant ist. Also das ist deprimierend, das soll es auch sein. Und offensichtlich sind die anderen Klone, vor allem Cody, nicht unbedingt seiner Meinung, dass man einfach ohne alles zu irgendwas zu hinterfragen, Befehle durchführt. Also sie fangen alle an zu zweifeln, was da los ist. Das merkt man vor allem jetzt an der Beziehung Cody versus Crosshair. Mhm. Das finde ich sehr eine interessante Dynamik. Vor allem, weil Crosshair ja eigentlich der sein sollte, der ein bisschen mehr ins Zweifeln gerät, aber er ist immer noch voll überzeugt vom Imperium. Das finde ich spannend.
Oder also, gibt es zumindest vor. Beziehungsweise es ist ihm egal, solange er einen Platz irgendwo hat und jemand, der ihm sagt, was er zu tun hat.
Mhm. Und er das machen kann, was ihm Spaß macht. Nämlich absurde Manöver durchführen, indem er kleine Spiegel an eine Wand klebt und dann über Bande 97 Leute erschießt, die 180 Meter weit in einer Wendeltreppe weiter oben sind auf einem Turm.
Das ist schon bizarr. Also Cody, am Ende ist es so, dass es nur noch Cody und Crosshair sind, die Burg stürmen, in die sich die Aufständischen mit der Geisel zurückgezogen haben. Und
denn da waren Druidikas und Assassinen-Druiden und alles, was man eben nicht so mag.
Und Cody wirft dann Spiegel für Crosshair und es gibt dann wirklich, er wirft einen Spiegel und während der Spiegel im Flug ist, schießt er da rein, worauf es einen anderen Spiegel trifft, dann alle Gegner im Raum ausschaltet. Das ist schon lächerlich, aber die mehreren Schritte vorher, die noch halbwegs realistisch sind, die sind ziemlich cool.
Ja, ja, es ist eine gut gemachte Action-Szene. Auch wieder deutlich besser als in Clone Wars Zeiten, weil es realistische Kameraführung ist. Es fühlt sich einfach echter an, als wenn ständig die Kamera überall durchfliegt und sowas und es keine Schnitte gibt. Das ist, so soll so eine Szene aussehen. So, wenn sie echte Menschen wären, würde sie auch so inszeniert und wenn die Kamera nicht virtuell wäre.
Ja. Und dann stehen sie vor der Geiselnehmerin.
Ja, also der Senatorin, der Separatisten-Senatorin der ehemaligen, Gouverneurin dieses Planeten und dem imperialen Gouverneur, den sie als Geisel hält.
Ja.
Und der sagt natürlich, er schießt sie einfach und das möchte aber Cody nicht, er will verhandeln.
Ja, der nimmt auch den Helm ab, um eine Beziehung herzustellen und redet mit ihr und sagt, hey, wir haben beide schon einen Krieg durchgemacht. Wir finden doch sicherlich eine Möglichkeit, das anders zu regeln. Sie sagt, das glaube ich nicht. Und er sagt, ich verspreche es dir.
Mhm.
Ich gebe dir mein Wort. Wenn du jetzt aufgibst, werden wir dich nicht einfach umbringen oder sonst irgendetwas. Und er überzeugt sie tatsächlich damit. Also Cody hält wirklich eine aus dem Herzen kommende Rede darüber, dass er sich Frieden wünscht und dass es endlich mal vorbei sein kann. Sie glaubt ihm, sie lässt die Geisel gehen und der sagt, und jetzt erschießt sie.
Ja, das macht Cody aber nicht.
Nein.
Er geht dann in Konflikt mit dem imperialen Gouverneur, seinem Vorgesetzten, und da entsteht kurz die Spannung, okay, wird Cody jetzt rogue gehen, ja, wird er jetzt desertieren? Aber davor bewahrt ihn dann Crosshair, indem er die Frau erschießt.
Ja. Und das heißt, sie kehren dann erfolgreich, wenn auch nicht glücklich, würde ich sagen, nach Coruscant zurück. Es gibt noch eine Szene, wo sie bei diesem Schlachtendenkmal, das voll mit den Namen von Gefallenen ist, aus dem Klonkriegen,
ja,
miteinander reden, Cody und Crosshair. Und Cody mehr oder weniger sagt, hey, was uns von Druiden unterscheidet, ist, dass wir eigene Entscheidungen treffen können. Und Crosshair ist trotzdem immer noch so, wir befolgen Befehle.
Ja, das ist das, was er sich klammert, sein Mantra. Passend zu diesem Gemetzel habe ich übrigens gerade meine Hose voll geblutet. Ich hoffe, das hört man nicht. Aber ich bin von irgendwas gestochen worden.
Man hört das Blut nicht.
Okay, ist es noch nicht so schlimm. Ja. Ich bin von irgendwas gestochen worden. Ich habe mir die Wunde offenbar, habe mir den Stich aufgekratzt und dabei meine Hose voll geblutet. Okay.
Tja, sieht dramatisch aus.
Das sieht aus, als wäre ich bin nicht von einer Stechmücke, von einem Nashorn gestochen worden offensichtlich. Das ist echt übel.
Möchtest du unterbrechen und eine Bluttransfusion oder
zumindest? Wir unterbrechen erste hier Hilfe? Kurz und machen Erste Hilfe. Ja, wir sind gleich wieder hier.
Du.
So, hier sind wir wieder. Ich habe jetzt einen kybernetischen Arm und eine andere Hose.
Also wenn ich jetzt,
nein,
wenn
ich habe immer die, nein, Quatsch. Ich habe auch die gleiche Hose. Ja. Ich ziehe deswegen nicht eine andere Hose an. Ja, ich bin jetzt Echo. Ich habe jetzt auch so einen USB-Port an meinem Arm.
Ja,
das ist sehr praktisch. Kannst du mir gleich die Wave-Dateien auf den Arm geben?
Lade ich dir gleich auf deinen Scomplink. Ja, gut.
Scomplink heißt das? Mhm. Das wusste ich nicht.
Nicht?
Du weißt Dinge, was ich nicht wusste.
Das ist ein Scomplink, also diese Druidenschnittstelle, die sich hin und her dreht. Und das weiß ich wegen der Jedi-Spiele, weil man das erst freischalten muss für BD-1, dass er einen Scomplink hat.
Ah, okay. Und das wird dann so benannt, ja?
Ja.
Mhm. Cool. Also das ist das auch, wo das, was R2D zum in der Steckdose verwechselt manchmal.
Ja.
Ja, okay. Man weiß ja auch nicht, ist ja im Ausland, ne? Ist auf Bespin, weiß, wie da die Steckdosen aussehen.
Ja,
das ist ja, genau. Du hast keinen Adapter dabei.
Vielleicht
ja.
Ist es wie in den USA.
Ja.
Weiß noch nicht. Oder China.
Okay, eine Folge haben wir noch, oder?
Wir haben nur noch den Abschluss.
Ach ja, stimmt, der geht nochmal zu Rampart.
Ja, Crosshair wird nochmal zu Rampart gerufen und dann wird ihm gesagt,
wieder beim Essen übrigens gestört. Ne? Er wird immer beim Essen gestört. Von einer gelangweilten Stimme aus dem Off.
Thronklubler 9904.
Bitte melden Sie sich in Vize-Admiral Ramparts Büro.
Ja, dann geht er hin und kriegt gesagt, so, und jetzt unterstehst du für die nächsten Einsätze CC1226. Das ist nicht Codys Nummer. Und deswegen fragt Crosshair, Moment, war ich nicht gerade jemand anders unterstellt? Mhm. Und Rampart sagt, tja, Cody ist verschwunden.
Tja, also ist er doch desertiert.
Er ist desertiert.
Wer ist denn CC1226? Wissen wir nicht. Ist ein Klon.
Ich glaube, es passiert nichts, außer dass er hier erwähnt wird.
Er wird nur erwähnt, er kommt nie wieder vor. Ja. Aber Crosshair ist 9904, das heißt Hunter ist 9901.
Ich gehe davon aus, ja.
Und Zack ist 02 und Wrecker 03 oder so. Mhm. Okay. Spannend. Müsste ja nicht 05 sein, weil Omega ja auch. Nee, ist ja nicht offiziell Teil dieser.
Nee.
Omega hat keine Dienstnummer.
Hat keine Klontruppler-Kennung, ja.
Ja, dann haben wir noch eine Folge, die heißt Faster, also einfach schneller. The Faster and the Techie.
Ja, es geht um Rennen.
Es ist eine Podracing-Folge. Und Sid, also die Chefin, also sind wieder zurück bei der Haupt-Bad Batch. Sid sagt, sie muss jetzt auf Planet, wie heißt der? Auf Planet Safatoma.
Der Ort heißt Safatoma.
Ja.
Und der Planet heißt Serolonis.
Serolonis, okay. Und da will sie bei einem Podrennen mitmachen, da hat sie Stakes drin und die Klone sollen ihr Geleitschutz sein. Und das ist 1:1 wie in Episode 1 ein Podrennen. Ne? Also die Designs sind sehr ähnlich. Das ist natürlich jetzt kein Wüstenrennen, sondern es gibt eine Strecke mit Betonröhren und Hindernissen. Und die meisten der Rennfahrer sind Droiden oder Nosaurianer. Ich glaube, das erste Mal, dass Nosaurianer vorkommen.
Und dafür, dass sie Nosaurianer heißen, sehen sie sehr nach Sauriern aus.
Sie sehen aus wie irgendwas Ceratops, ja. Mhm. Nosaurianer kommen, glaube ich, ursprünglich aus den Dark Horse Comics. Da haben wir sie in den Dark Times Comics um Death Jennia auf jeden Fall. Wahrscheinlich sind sie dafür nicht erfunden worden, aber das ist das prominenteste Beispiel. Da gab es einen Nosaurianer, dessen Namen ich leider vergessen habe. Wie hieß er? Er hatte auch so einen einsilbigen Namen, oder? Einfach so. Hier sind immer noch sehr große Insekten. Nicht, dass sie mich auch nochmal stechen.
Ja, die riechen das Blut, das du hier überall verteilt hast.
Und ich finde den Namen halt einfach fantastisch. Nosaurianer.
Mhm. Das ist schon einer der besten Namen für Spezies in Star Wars.
Du meinst, da hat jemand die Skizze abgeliefert und dann sagte sein Chef, das ist doch ein Saurier. Und dann sagt er, nee, ist kein Saurier.
Nosaurier. Das
ist kein Saurier. Mhm. Ja.
Exakt das wird passiert sein. Oder irgendetwas sehr ähnliches. Aber ich weiß nicht, das gehört zum Charme von Star Wars dazu, dass manche Dinge einfach sehr offensichtliche blöde Namen haben.
Jedenfalls Sid ist hier, um zu gucken, wie es ihrem Piloten geht, der für sie Rennen gewinnen soll. Das ist auch ein Droide, ein sehr arroganter Droide namens Teo. Mhm. Dann sehen wir da ein Rennen mit ihm. Und das Rennen ist sehr unterhaltsam. Also es ist richtig schwarzer Humor, weil wir merken, der Unterschied zu dem Bunter Eve-Rennen auf Tatooine ist, die ballern hier rum. Also die schießen auch ins Publikum. Da sehen wir, dass da Leute tatsächlich totgeschossen werden. In einem sehr guten optischen, visuellen Gag. Das ist wirklich ein riesiges Insekt, das hier rumfliegt. Das lenkt mich ein bisschen ab.
Ja, siehst was soll das? Ich machen?
Ich weiß nicht, ihm gut zureden.
Reg dich mal ab, du.
Wo kommt denn das her? Ich habe das Fenster zugemacht.
Es war vorher schon hier drin.
Oh, jetzt ist es in der... Doch, hat sich befreit. Es war kurz im Spinnennetz. Jetzt kommt es auf mich. Oh, okay.
Das klingt jetzt so, als hätte wäre hier alles voll mit Insekten und Spinnen. Das ist es
eben nicht. Es sind nicht genug Spinnen. Du brauchst größere Spinnen.
Ich brauch größere und mehr Spinnen, na toll. Naja, meine Arachnophobie ist deutlich schwächer geworden.
Ja, aber das löst es dieses Viech nicht aus. Nicht mehr, weil die haben ja ähnliche Proportionen.
Ich weiß, früher war das auch schlimm.
Und sie können fliegen.
Ja, das ist fast so, als könnten Spinnen fliegen. Das ist korrekt. Das war sehr gruselig. Aber es geht mir sehr viel besser.
Wenn wir die Folge schnell beenden, kann ich hier raus. Okay, also faster als, faster. Die Folge.
Red schneller. Lass uns
das zum Credo machen.
Genau. Ja. Es ist ein arroganter Druide. Sid hat sehr viel Geld auf ihn gesetzt und deswegen auch Schulden bei Leuten gemacht. Der Druide wird aber in einem dieser Rennen dann ausgeschaltet und sein Speeder geht
von
kaputt.
Von dem Nosaurianer. Die benutzen dann nämlich so eine Klammer, um den zurückzuhalten und mit Magneten irgendwie aus dem Rennen zu schubsen, anstatt einfach auf ihn zu schießen. Das fand ich sehr interessant.
Es ist so dramatischer.
Und es gibt ganz viele Hindernisse, die plötzlich aufploppen in dem Rennen. Das ist sehr computerspielig. Und es gibt eine Abzweigung, wo man sich für einen Tunnel entscheiden muss. Und einer davon ist gesperrt. Und da heißt, da darf man nicht reinfliegen, Todesfalle. Ja, aber dann wird Teo eben zerlegt. Sie bauen ihn wieder zusammen. Und da gibt's, einen Unfall. Im Boxenstopp fährt einfach mal ein Racer rein. Und Teo wird nochmal zerlegt. Und diesmal ist es nicht mehr möglich, ihn wieder zusammenzubauen. Und Teo ist so ein Arschloch, ja. So arrogant, dass man ihm das ein bisschen gönnt. Es ist wirklich witzig, wie er immer wieder zerlegt wird.
Ja, und sie bauen ihn so mühselig zusammen. Und dann so jetzt, wir kriegen ihn gerade eben so weit, dass er das Rennen doch noch fliegen kann. Trotz aller und plonk.
Das ist schon echt witzig. Ja, der Konkurrent von Sid ist ein, ich weiß gar nicht, wie die Spezies heißt, aber er heißt Mileggy. Das ist ein riesiger Typ mit einem Hornbart. Ich glaube, das Design haben wir zuerst in Force Awakens gesehen und ich weiß nicht, ob er der gleiche Charakter sein soll.
Das sind Dovutin.
Dovutin, okay.
Die neunte Schwester aus Jedi.
Ja, stimmt, ist auch
Fallen
so.
Fallen Order ist eine Dovutin.
Ist aber nicht der gleiche, der in The Force Awakens rumhängt. Aber er wird nochmal wiederkommen. Hier der Mileggy, also ein Gangsterboss, der diese ganzen Racer unter seinem Kommando hat und der auch dafür sorgt, dass Teo jetzt nicht mehr antreten kann. Und damit will er eben dann, dass seine alte Freundin Sid aus diese Wette verliert und bei ihm noch tiefer in der Kreide steht. Beziehungsweise, dass er sie eben besitzt, dass sie ihm ausgeliefert ist. Und Tech, der das Rennen schon analysiert hat und gesagt hat, das klingt ja eigentlich ganz interessant und das könnte ich ja auch und ich hat ja mit Teo so ein bisschen einen intellektuellen Wettstreit, dass Teo sagt, du bist halt nicht, du bist ja vielleicht clever, aber du bist nicht schnell genug im Kopf, um diese Rennen zu fliegen. Und dann sagt Tech halt, okay, Sid, ich tue das jetzt für dich, ich setze mein Leben aufs Spiel, damit du hier nicht in die Sklaverei bei Mileggy gerätst, was, glaube ich, die Konsequenz wäre. Und ich fahre jetzt zu dich. Bau den Racer nochmal um. Und das macht er dann auch. Und das ist eine coole Szene. Also diese Rennszene, wie er dann mitten im Rennen nochmal den Racer umbaut und sein Waffensystem abwirft, und um schneller zu sein. Und dann natürlich doch den dritten Tunnel nimmt. Und weil er jetzt schneller ist, kommt er über den Abgrund, wo alle anderen reinfallen. Und da weicht in letzter Sekunde den Hindernissen aus. Das ist wirklich, es ist halt wirklich wie ein Videospiel, aber ja, es ist cool gemacht.
Und spielt am Ende zwei von den anderen, die ihn angreifen, gegeneinander aus.
Ja, mit ihrem komischen Grappling-Hook, dass sie sich gegenseitig ausschalten. Und natürlich gewinnt er dann. Und ich fand es auch witzig, wie der Ansager darauf reagiert, dass er erstmal alle Charaktere, die da alle Piloten vorstellt. Und dann, und jetzt neu im Rennen, jetzt hier auf Bahn 8, Tech. Moment, das ist sein Name? Tech? So, ist doch kein Name. Und das sagt jemand, der in der Star Wars Galaxis unterwegs ist. Wo alles ein Name sein kann.
Das ist immerhin, man kann es immerhin aussprechen.
Ja, ja. Und es ist nicht Ponudo.
Oder Boss Nass.
Ja. Oder was würdest du einen Racer nennen, wenn du jetzt schnell dir Racer-Namen für Star Wars ausdenken müsstest? Keine Ahnung.
Hop Blizzo.
Hop Blizzo, das ist gar nicht schlecht.
Ja, ja. Hop Blizzo.
Was wie Licky Nauda oder so, wenn wir jetzt ein, weißt du, so einfach.
Und er hat nur Ohren.
Er steht nur auf Ohren.
Entschuldigung, das war vielleicht geschmacklos, aber lustig.
Er ist jetzt tot, er wird es nicht mehr
hören.
Er hat sehr viele Ohrenwitze gehört in seinem Leben.
Auch.
Er hat trotzdem gehört, mal geht, glaube ich.
Nein, er wird jetzt nicht mehr hören, was wir sagen. Ja, also das hier ist die Folge, um jetzt das nachträglich nochmal klar zu machen, die wir am besten fanden von diesen vier.
Genau,
am Anfang haben wir gesagt, eine hebt sich hier heraus. Diese ist es.
Die war lustig, kurzweilig, gut gemacht, gute Action und sie ist für den Metaplot relevant. Am Ende sagt nämlich Mileggy zu Tech, hey, dass ihr jetzt hier für Sith euer Leben riskiert, das ehrt euch. Er hält dann auch seine Henchmen noch davon ab, dass sie ihn noch auflauern oder sie auf dem beim Rausgehen erschießen, weil er sie ehrenvoll findet.
Mhm.
Ich meine, aber denkt dran, ja, Sid wird euch das nicht, wird sich das nicht erwidern, ja. Die ist nämlich scheiße. Das habt ihr vielleicht noch nicht gemerkt, aber die ist wirklich scheiße. Und dann werden wir sehen, ob Sid wirklich scheiße ist.
Dun, dun, dun.
Und das waren die ersten vier Folgen von Staffel 2 von The Bad Batch.
Ja.
Und ich denke, wir werden die nächsten vier auch wieder im Blog besprechen.
Ich denke auch.
Und dann sind wir relativ schnell durch damit, weil wir wollen ja.
Wir wollen
zu anderen Sachen kommen, die. In dieser Rebels Zeit schauen. Spielen. Rebels und Andor und
Obi-Wan
und Jedi und all die Sachen, die jetzt in den Dark Times sind. Freue mich schon drauf. Aber das war's für heute. Vielen Dank.
Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Schön, dass ihr hier wart. Und vielleicht hört man sich in einem anderen Podcast. Wir haben da nämlich gar nicht so wenig. Oder ihr findet anderes Material von uns auf insgesamt 4 YouTube-Kanälen, die wir betreiben. Von Orkenspalter TV oder auf Twitch oder ihr kommt auf unseren Discord-Server. Und wenn ihr noch mehr Material als das sehr, 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 sehr viele, was wir öffentlich zur Verfügung stellen haben wollt, dann findet ihr das entweder exklusiv oder früher auf Patreon.
Eine Sache noch, hier bei Wikipedia steht, es gibt einen Continuity-Error in dieser Folge, weil ein Charakter, der angeblich schon mal gestorben ist, jetzt wieder lebt, namens Garnak und ich weiß nicht mehr, wer, es ist ein trandoschanischer Schurke.
Ja.
Und der ist angeblich schon mal gestorben. Wahrscheinlich in dieser Folge mit den
genau, wo die Wookies und Ahsoka ausgesetzt werden, um gejagt zu werden von Trandoshanern. Da ist er ursprünglich her.
Wahrscheinlich haben sie das Modell einfach wieder benutzt und haben sich gedacht. Wobei, Trandoshaner können ja sehr viel wieder regenerieren, was ihnen so entrissen wurde. Vielleicht war er gar nicht tot.
Gut. That's it. Vielen Dank. Macht's gut und bis dann.
Tschüss.
Tschüss.
Mehr von uns und vor allem exklusive Podcasts, Hörspiele und Videos findet ihr auf patreon.com/orkenspalter-tv, wo ihr uns schon für 2 Euro im Monat unterstützen könnt. Bis zum nächsten Mal.